Wir rannten durch die Schar der Obdachlosen, die hier Zuflucht gefunden hatten, liefen zur Tür hinaus und versuchten, ungezwungen zu wirken. Während wir die Straße hinabeilten und uns bemühten, im lebhaften Nachmittagsverkehr unterzutauchen. Nach 10 Minuten stiller, verzweifelter Flucht wurde uns klar, dass wir nicht verfolgt wurden. »Es war die Krähe«, sagte Wilson und brach damit das Schweigen. »Was?« Ich keuchte, weil ich nicht so geatmet hatte, wie ich es hätte tun sollen. Neben einem Suppenkarren blieb ich stehen und ließ mich auf den einzigen freien Hocker fallen. Der Besitzer bedachte mich mit einem garstigen Blick, bis Wilson etwas Silber auf die Theke legte. Wir bekamen eine schmutzige Schüssel voll Fischsuppe, deren Zutaten nicht ganz tot aussahen. Mut war etwas, das ich aufgegeben hatte, deshalb schob ich die Schüssel Wilson zu. »Die Krähe«, wiederholte er. Er ergriff den Löffel, begann jedoch nicht zu essen. So hat er es erfahren, dass wir dort waren. »Krähen reden nicht«, gab ich zu bedenken. »Das tun Tote auch nicht. Oder Rohre in einem leeren Haus«, entgegnete Wilson. »Jacob, nach all dem verrückten Zeug, das wir gesehen haben, willst du noch nicht ernsthaft darüber diskutieren, ob es möglich ist, dass dieser Irre mit Krähen reden kann?« Ich zuckte mit den Schultern. Wilson starrte mich an, bis er sich offenbar unbewusst etwas Fischsuppe in den Mund schüttete. Ohne zu kauen, öffnete er den Mund wieder und ließ den Inhalt zurück in die Schüssel platschen, die er daraufhin auf die Theke stellte. Der Besitzer des Stands räumte sie weg, wahrscheinlich um sie einem anderen arglosen Kunden zu servieren. »Und dafür habe ich gutes Silber bezahlt«, knurrte Wilson. »Wir machen alle Fehler, Wilson. Also, was tun wir als nächstes?« Die Stimme aus der Finsternis. Horror, Mystery, Thriller und andere dunkle Geschichten. Herzlich willkommen, liebe Freunde dieses kleinen Literaturpodcastes. Heute möchte ich euch etwas über die beiden Bücher von Tim Akers erzählen. Die beiden Bücher, die in einer fiktiven Stadt namens Veridon oder Veriden, wie auch immer, spielen und den Namen dieser Stadt auch beide im Titel haben. Der erste Teil dieser kleinen Reihe heißt Das Herz von Veridon und der zweite Die Untoten von Veridon. Ich spreche deswegen über beide Bücher in dieser Episode, weil das erste Buch habe ich vor längerer Zeit gelesen und auf meinem Blog besprochen. Und jetzt vor kurzem habe ich gerade das zweite ausgelesen. Man kann auf jeden Fall dazu sagen, dass hier gerade nebenbei mein Hund knurrt, falls das irgendjemand gehört hat. Ich weiß nicht, normalerweise mag er es, wenn ich mit ihm rede. Kann natürlich sein, dass er jetzt gemerkt hat, dass ich nicht mit ihm rede. Ich werde das nicht allzu oft machen, sonst glaubt man nämlich, dass ich das inszeniere. Zurück zu den Büchern, über die ich heute reden möchte. Dazu muss ich mal ein bisschen was ausholen. Vor einigen Jahren, wahrscheinlich auch schon vor 10, 15 Jahren, wenn man es genau nehmen will, tauchte ein Genre auf, das ich Steampunk nannte. Ich bin mir nicht so richtig sicher. In meiner Wahrnehmung tauchte es zunächst tatsächlich nur als eine Art Modebewegung innerhalb der Gothic-Szene auf. Es war auf jeden Fall etwas, das optisch seine Reize zu bieten hatte. Und das war vor den Zeiten, in denen ich E-Books gelesen habe und dementsprechend auch öfter noch in Buchhandlungen unterwegs war. Und eines Tages stand ich dann auch in so einer Buchhandlung und hatte ein erstes literarisches Werk in den Händen, das ganz offensichtlich sich selbst dem Genre Steampunk zuordnete. Ich erinnere mich ziemlich genau, es war Boneshaker, der Amerikanerin Cherry Priest. Ich habe es nie gelesen, keine Ahnung warum. Ich weiß, dass es auch von dieser Autorin und aus dieser Welt in dieser Reihe mehrere Teile gibt. Nur außer Boneshaker ist kein weiterer ins Deutsche übersetzt worden. Ob das ein Indiz dafür ist, wie schlecht dieses Genre an sich auf dem deutschen Buchmarkt läuft, weiß ich nicht. Zumindest gibt's aber diverse Lizenzübersetzungen aus dem angloamerikanischen Raum auf dem deutschen Buchmarkt, die mit diesem Genre Steampunk werben. Man kann es immer ganz gut an den Covern sehen. Wenige tatsächlich aus den sogenannten großen Publikumsverlagen, weswegen ich tatsächlich mal vermute, dass es eben nicht der große Run ist. Viele erscheinen eher in kleineren Verlagen und sehr viele auf dem Self-Publisher-Markt. Das ist für mich ja erstmal überhaupt kein Kriterium, da zu sagen, doof. Im Gegenteil, ich lese ja gerne Self-Publisher und auch kleinere Verlagspublikationen, weil die mehr Freiheit bieten und oft auch mehr Innovation, weil halt nicht so auf den Markt geschielt wird. Und genau das mit der Innovation wurde für mich als Leser beim Genre Steampunk aber echt zum Problem, weil die musste ich sehr oft vermissen. Ich habe in meinem Leben selten ein Buch nicht zu Ende gelesen, weil ich war irgendwie immer der Meinung, selbst wenn es mir vielleicht nicht so gut gefällt, der Autor hat ja da auch eine Menge Schweiß und Blut reingesteckt und vor allen Dingen will ich mir eine fundierte Meinung bilden. Und natürlich auch gerade in dem Moment, wo ich angefangen habe, diese Meinung in der Öffentlichkeit kundzutun. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich von dieser Haltung mittlerweile abgewichen bin, weil ich schlicht und ergreifend der Meinung bin, dass ich zu alt für so einen Quatsch bin. Meine Lebenszeit ist mir mittlerweile wirklich zu schade, um auch nur eine Minute mit einem Buch zu verschwenden, das ich einfach nicht gut finde. Ist es aber tatsächlich so, fast alle Bücher in den letzten Jahren, die ich abgebrochen und nicht zu Ende gelesen habe, entstammten dem Genre des sogenannten Steampunk. Ich sage an dieser Stelle ganz bewusst so genannt, denn meiner Meinung nach sollte Steampunk gerade in der Literatur, wo also dieses doch sehr optisch geprägte Genre erstmal über die Optik nicht funktionieren kann, sollte Steampunk tatsächlich ein bisschen mehr sein als irgendein Protagonist, der an seinem verschlissenen Zylinder eine Fliegerbrille trägt und irgendwie so ein paar Zahnräder aus dem Jacket blitzen hat, die ihn so irgendwie als roboterähnlichen Automaten kennzeichnen. Und genau das tun die meisten Autoren, die sich diesem Genre widmen, eben nicht. Also es ist nicht mehr als einfach nur diese optischen Klischees, möglicherweise auch eine Erklärung dafür, warum Steampunk, ich kenne weitaus mehr gute Steampunk-Stories im Comic als im Buch, weil im Comic natürlich die optische Komponente wieder sehr gut funktioniert und die Zeichner wirklich die gesamte Bandbreite ihres Könnens da legen können. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Steampunk-Stories, die ich versucht habe zu lesen, weil, wie gesagt, ich habe ja ganz viele frühzeitig beendet, die spielen irgendwie immer in einem viktorianischen England. Sie sind oft vom Plot her ganz schlichte, wirklich schlicht Detektivgeschichten. Dann gibt's mal irgendwie so ein paar Zombies mit drin und ein paar Vampire. Gelegentlich wird auch mal so ein bisschen das Thema Frauenemanzipation gestreift, weil... Und ganz, ganz viel, wenn man Steampunk als Suchwort bei einem großen Online-Händler eingibt, findet man Romance. Und meine Meinung dazu, was ich davon halte, wenn ich ein bestimmtes Genre suche und dann Romance finde, wenn die noch nicht kennt, drückt hier kurz Pause und hört sich meine erste Episode an, in der ich mein Verständnis der verschiedenen Genres erläutere. Die Krönung fand ich dann aber, als ich irgendwann mitbekommen habe, dass ich auch gerne in den Kommentaren zu diesen diversen Büchern und gerne auch in den sozialen Medien beim Genre Steampunk über die historische Korrektheit gestritten wird. Und Leute, seid mir nicht sauer, aber da fasse ich mir einen Kopf. Also ganz im Ernst, Steampunk, ein Genre, das zumindest der Fantasy-Fiction zuzuordnen ist. Nicht der Science-Fiction, sondern wirklich Fantasy-Fiction. Es geht um Fantasie. Und da beschneiden sich die Autoren selbst in ihrer innovativen Freiheit, weil sie tatsächlich darüber nachdenken, einen möglichst korrekten, historischen Entwurf eines viktorianischen, britischen Settings ist. Also, es gibt Ausnahmen, definitiv. Ich möchte hier als Beispiel auf jeden Fall nennen Anja Vargus, eine deutsche Self-Publisherin und Autorin, deren Steampunk spielt Anfang des 20. Jahrhunderts im Deutschen Kaiserreich. Die Bücher sind sehr gut. Ebenfalls die beiden, ich sag's jetzt mal vereinfacht, Puppenbücher des Autorenduos Vogt, die einen wirklich grandiosen alternativen Weltenentwurf in ihren Büchern zelebrieren und alles aus dem Genre Steampunk rausholen, was nur geht, und nebenbei bemerkt zwei grandiose Abenteuerschmöker geschrieben haben. Ich werde die jeweiligen, also Vargus und Vogt, hier in den Shownotes verlinken. Wer mehr darüber wissen möchte, auf meinem Blog habe ich sie vor längerem auch schon mal rezensiert. Ich kann von denen auf jeden Fall, also die, die ich hier verlinke, kann ich tatsächlich alle empfehlen. Ich habe überlegt, mache ich auch schlechte Empfehlungen? Mache ich das wirklich? Weil es ist ja trotzdem eine Form von Werbung. Doch, ich mache es. Ich verlinke in den Shownotes die sogenannte Steampunk-Saga von einem, ich vermute ganz stark, dass ein Pseudonym ist, Steve Hogan. Ich habe davon, weiß ich nicht, wie wenig gelesen, aber trotzdem, ich kann dazu nur sagen, das ist so ein ziemlicher Schrott, dass die Assoziation, die man bei Schrott hat, nämlich Rost, tatsächlich auch das einzige Kriterium ist, weshalb man diese Bücher dem Genre Steampunk zuordnen könnte. Dieses Rostige. Aber gut, lassen wir es sein. Ich wollte über die beiden Veridong-Bücher von Tim Akers sprechen. Und da kommt dann jetzt an dieser Stelle erst das, was ich sonst am Anfang mache. Der Klappentext von Das Herz von Veridong von Tim Akers. Mein Name ist Jacob Byrne. Ich war an Bord eines Zeppelins, als er vom Himmel fiel. Ich stürzte mit den Flammen und zerschmetterten Getrieben in den dunklen Fluss hinab und überlebte. Der Himmel mag mich wohl nicht besonders. Aber noch weniger mögen mich die Leute, die mich jagen. Sie sind hinter dem Artefakt her, das mir ein alter Bekannter vor dem Zeppelin-Absturz in die Hand gedrückt hat. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber es scheint ziemlich bedeutend zu sein. Schließlich will man mich dafür töten. Meine Stadt Veridong ist ein gefährlicher Ort. Aber wenn es sein muss, kann ich noch viel gefährlicher sein. Wenn man Band 1 gelesen hat, wird man auf jeden Fall Band 2 lesen wollen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen packe ich hier beides zusammen. Beide Bände erzählen eine jeweils gut in sich abgeschlossene Geschichte. Also Band 1 endet nicht mit einem üblen Cliffhanger. Man kann damit einfach irgendwie, man kann ihn lesen, kann ihn beiseite packen, alles ist gut. So wie ich es auch gemacht habe. Und wenn man dann irgendwann später wieder mal Bock auf diese Art von Literatur hat, kann man sich den zweiten nehmen. Andersherum ist es natürlich durchaus von Vorteil, den zweiten gelesen zu haben. Nee, umgekehrt, den ersten gelesen zu haben, bevor man zum zweiten greift. Dann versteht man diesen ausufernden Weltenentwurf des Autors ein kleines bisschen besser. Ich sage deswegen ein kleines bisschen, weil Tim Akers macht in diesen beiden Büchern etwas, was, glaube ich, die meisten Fantasy-Leser überhaupt nicht mögen. Ich persönlich liebe es. Ich liebe es tatsächlich, wenn ein Autor mich in seine Welt reinschmeißt, ohne irgendwas zu erklären, mich in eine Handlung reinschmeißt und ich mir meine Vorstellungskraft anstrengen muss, um diese Welt Stück für Stück zu erfassen. Ich gebe es ganz offen zu, ich habe mich beim Lesen vom Herrn der Ringe am Anfang gequält, bis die endlich aus dem Auenland rauskommen und eine spannende Handlung in Gang geht. Ich fand's strunzen langweilig. Ich weiß aber, dass es offensichtlich die meisten Fantasy-Leser mögen, da die meisten Fantasy-Bücher genau so sind. Sie erklären ihre Welt ewig breit. Akers macht das nicht. Wer das also will, sollte die Finger von diesem Buch lassen. Gerade im Bereich Steampunk hat es meiner Kenntnis, also habe ich nur ein einziges Buch noch gelesen, das das ähnlich betreibt wie Akers. Das hieß Die Götter von Whitechapel. Da wird man auch einfach so in dieses Szenario reingeschmissen. Es gibt Begriffe, es gibt Beschreibungen, mit denen kann man irgendwie nichts anfangen erstmal. Die muss man sich im Laufe der Geschichte tatsächlich erarbeiten. Aber wie gesagt, ich liebe es. Und wer Bock auf sowas hat, der wird mit den beiden Veridong-Büchern wirklich bestens bedient. Von einer grundsätzlichen Story her sind beide tatsächlich, ich glaube, das merkt man auch am Klappentext und auch gerade an dem Auszug, den ich am Anfang aus dem zweiten Band gelesen habe, schon echt klassische Noir-Krimis. Also wir haben diesen Jacob Byrne, der so eine Art Ermittler ist, ist gleichzeitig aber auch irgendwie Verbrecher, der sich gerne selber als so ein bisschen arrogant gibt und über allem drüber stehen. Und natürlich hat er das Herz am rechten Fleck, auch wenn, weiß es ja Steampunk, sein Herz mechanisch ist. Der Gerechtigkeitssinn siegt immer wieder. Aber ansonsten ist es tatsächlich genau diese Story. Er schlittert irgendwie immer in so Verschwörungsdinger rein, kriegt immer ordentlich die Hucke voll und überlebt vieles, denn er ist mechanisch verändert. Und neben dieser ganz klassischen Noir-Krimi-Story bietet Akers aber tatsächlich ein so dermaßenes Feuerwerk in dieser Welt, die er da hinschmeißt. Eine Stadt, die über einem, offensichtlich über mehrere Ebenen, über einem riesigen Wasserfall erbaut worden ist. Es gibt so menschenähnliche Arachnoiden oder spinnenähnliche Humanoiden. Im Auszug, den ich gelesen habe, dieser Wilson ist so einer. Es gibt, ja, Untote, es sind aber keine klassischen Zombies, es ist irgendwie eine parasitäre Lebensform, die deswegen leben kann und deswegen mit den Menschen kommunizieren kann, indem sie die in den Fluss versenkten Leichen irgendwie okkupiert. Es gibt eine Kirche, die ihre Religion auf irgendwelche Jahrtausende alte mechanische Artefakte aufbaut, irgendwie Artefakte, die sich aber auch ständig selbst reproduzieren und neu zusammenbauen. Es gibt mechanische Engel, es gibt irgendwelche Käfer, in die Erinnerungen geprägt. Es ist einfach ein totaler Wahnsinn und es macht unwahrscheinlich viel Spaß, das zu lesen. Beide Bände sind ganz, ganz großartige, ganz klassische Räuberpistolen. Ich habe echt eine Menge Spaß dabei gehabt. Ich habe mich oft gefühlt wieder wie als Junge, wenn ich heimlich unter der Bettdecke irgendwie Sherlock Holmes, Jules Verne oder Kamei gelesen habe. Das steckt da irgendwie alles drin. Und wie gesagt, es sind schlichte Storys, das möchte ich nicht verheimlichen, aber auf jeden Fall gute, unterhaltende, spannende Geschichten. Und ein Setting, das tatsächlich in allem, was ich je unter diesem Aushängeschild Steampunk gelesen habe, so dermaßen ausufernd ist. Und wer sagt, ja, ich mag sowas auch. Ich mag es, wenn ich mir die Welt, in die ich mich als Leser begebe, ein Stückchen weit erarbeiten muss. Wenn mir die nicht dargelegt wird, als wäre ich bei Tolkien, ich finde nicht, dass Tolkien ein guter Geschichtenerzähler ist. Tolkien hat Herr der Ringe irgendwie wie so ein Archäologe, als wenn das wirklich eine existierende Welt wäre. Ich meine, das Silmarillion ist ja nun überhaupt keine Belletristik. Gut, Leute, die das lieben, werden Tim Akers nicht gut finden. Leute, die unter Steampunk verstehen, eine möglichst korrekte Version eines viktorianischen Englands aufgezeigt zu bekommen, werden Tim Akers nicht mögen. Leute, die sagen, ich möchte mal wieder der kleine Junge sein, der tatsächlich irgendwie alles glaubt, was mir in einem Buch erzählt wird, der Jules Verne glaubt, dass es ein Unterseeboot gibt und einen Kapitän Nemo, der Karl May glaubt, dass er Old Shatterhand ist, dann zugreifen, coole Abenteuergeschichte, coole Räuberpistole, viel Humor. Und bevor ich mich wiederhole, entlasse ich euch jetzt einfach in die Nacht. Kommt gut durch die Dunkelheit. Euer Anton Serkalov.